Also ich glaube, ich bin gerade in einer Langzeitdokumentation.
Also meine Lieblingsintervention ist ja immer, Hierarchien zu stören.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß.
Hi, hier ist Susanne und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Indie-Film-Talk-Podcast und einer neuen Folge. Gerade ist in der Filmbranche einiges in Bewegung. Wahrscheinlich habt ihr es auch schon gemerkt, viele Neuerungen stehen an und werden angestoßen. Egal, ob es dabei um Green Filmmaking geht, um diversere Besetzungen vor und hinter der Kamera oder das neue Filmfördergesetz. Es gibt also in jeder Ecke, kann man sagen, frischen Wind und der Drang nach Veränderung und vor allem Verbesserung und einem wertschätzenden und nachhaltigen Miteinander auf allen Ebenen. Mit dem Thema der systemischen Veränderung beschäftigen sich auch meine heutigen Gäste und was sie genau machen, wer sie sind und was Fair Play in ihrem Arbeitskontext bedeutet, erfahrt ihr gleich. Denn ich möchte euch da draußen natürlich danken, dass ihr solche treuen Zuhörer und Zuhörerinnen seid und uns tatkräftig unterstützt, häufig bei Steady oder PayPal. Da habt ihr schon öfter mal vorbeigeschaut und ein Abo abgeschlossen. Wenn du vielleicht neugierig bist, zu schauen, wie das funktioniert, dann geh doch mal auf www.indiefilmtalk.de/unterstützen mit UE vorbei und schau, ob da was Passendes für dich dabei ist. Und wenn du sagst, na, also ich muss jetzt nicht unbedingt was zahlen. Uns hilft es auch total, wenn ihr unsere Folgen teilt und die vielleicht an KollegInnen empfiehlt. Vielleicht ist da was dabei, wo ihr sagt, das ist gerade ein brisantes Thema oder das könnte dich interessieren. Oder sucht nach den Departments, in denen ihr selber arbeitet, mal auf unserer Seite. Dort könnt ihr dann die passende Folge zu eurem Department finden. Da ist nämlich alles schön sortiert. Und natürlich findet ihr all diese Infos auch in den Shownotes. Wir sprechen heute über faire Arbeitsbedingungen in der Filmbranche und vor allem, wie wir gemeinsam das System mitverändern können, um ein Fair Play für alle zu etablieren. Und dazu begrüße ich ganz herzlich heute Christine von Fragstein und Christine Tröstrum von Fair Play. Hallo ihr beiden.
Hallo und vielen Dank für die Einladung. Hier spricht Christine von Fragstein.
Hallo liebe Susanne, ja, vielen herzlichen Dank. Hier ist Christine Tröstrum.
Ja, ihr merkt schon, wir haben zwei Christines da und ich werde sie auch beide Christine nennen, ganz klar. Und die beiden wissen einfach, wer wann gemeint ist. Und ihr habt jetzt schon mal einordnen können, wer von Fragstein und wer Tröstrum ist. Und ihr seid beide systemische Beraterinnen und Coaches und seid beide aus dem Kulturmanagement, richtig?
Genau, Susanne, das ist richtig. Also ich komme aus der Kulturwissenschaft und bin, glaube ich, seit 30 Jahren in der Film- und Kulturproduktion unterwegs. Also habe viel für Filmfestivals auch gearbeitet. Und ja, das Ganze fing bei mir im Kino an und habe mich dann so peu à peu mit der Organisationsentwicklung beschäftigt, also mit systemischen Zusammenhängen, wie Menschen einfach in Organisationen zusammenarbeiten und bin dann eben über diverse Ausbildungen bis hin zum systemischen Coaching gekommen.
Also auch ein total vielfältiger Weg, letztendlich verknüpft mit der Filmbranche, ganz eng verbandelt. Christine, wie war es bei dir? Auch vom Kino, dann zur systemischen Coach und dann in die Initiative, die ihr gestartet habt? Oder wie sah dein Weg aus?
Ja, bei mir ist es auch so, ich bin 30 Jahre jetzt in der Kulturbranche unterwegs und zwar angefangen mit eben ja Studium Kulturmanagement und dann erstmal bei der Film- und Medienstiftung NRW, dann an der IFS, also Filmschule, dann zur Berlinale Talents mit aufgebaut und dann als Kuratorin auch für die Berlinale und für das Zürich Filmfestival gearbeitet. Und ich habe sehr unterschiedliche Projekte gemacht und über 700 Veranstaltungen in der Filmwirtschaft und habe dabei ganz unterschiedliche Teams und Projekte kennengelernt und habe dann 2018 gesagt, ich möchte gerne auf die Metaebene in die Beratung und habe eine Ausbildung gemacht als Facilitator, also Prozessbegleiterin nach einem amerikanischen Modell und als systemischer Coach. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen, Christine und Christine.
Was habt ihr genau gemacht? Es ist die Initiative Fair Play geboren worden. Und was passiert in Fair Play oder was macht Fair Play für die Filmbranche?
Also Fair Play ist, wie du schon sagst, eine Initiative und von zwei Einzelpersonen, also von Christine und mir. Und ich glaube, wir sind beide Personen, die ja sehen, wo Bedarf ist, also Bedarf auch an Veränderungen. Und wir sind sehr ideenreich und bringen einfach sehr viel Ideen mit, wo wir einfach auch als ja Pionierin unterwegs sein können, als Anstifterin unterwegs sind. Und Fair Play ist ja letztendlich aus Zeitungsartikeln, Reportagen entstanden, also wo eben über Missstände in der Filmbranche berichtet worden ist. Wir erinnern uns letztes Jahr im Mai, wo es einfach sehr ja unschön an Filmsets auch zugegangen ist. Also wo sich einzelne Mitarbeitende gemeldet haben und gesagt haben, so möchten wir unter diesen Bedingungen möchten wir zukünftig nicht mehr zusammenarbeiten. Und wir sind mit der Organisationsentwicklung, mit dem Coaching eben sehr in der Prävention unterwegs, also auch frühzeitig Rollen, Aufgaben in Teams zu klären, einfach auch zu klären die Rahmenbedingungen, wie möchte wer unter welchen Voraussetzungen zusammenarbeiten, und haben dann gesagt, wir möchten ein niedrigschwelliges Angebot anbieten mit Fair Play.
Welche aktuellen Herausforderungen ganz konkret sind die Sachen, die ihr gerade anpackt oder wo ihr auch sagt, das war auch sehr der Moment, wo wir gesagt haben, es braucht Fair Play, und deswegen knüpfen wir genau an der Stelle an. Ihr sagt präventiv, aber was ist sozusagen da, wo brennt es gerade ganz akut? Was ist das Problem, dass die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, und wo könnt ihr da anpacken?
Wir haben ja grundsätzlich komplett neue Rahmenbedingungen in der Produktion. Wir haben einen Fachkräftemangel. Wir haben große Diskussionen über strukturelle Machtverhältnisse. Und es gibt einfach einen großen Veränderungsdruck, weil, sagen wir mal, auch durch den Generationswechsel bedingt, jüngere Leute auch nicht unbedingt zu den alten Bedingungen weitermachen wollen. Insgesamt großer Druck. Und wir versuchen einfach unter diesem Zeit- und Kostendruck Methoden und Tools zu etablieren und anzubieten, wie man in eine bessere und in eine vertrauensvollere Kommunikation kommt miteinander. Mhm. Das heißt, Fairplay Leadership in Film und Kultur kümmert sich natürlich zuallererst auch um Führungsfragen. Wie führe ich mein Team? Wie versuche ich unterschiedliche Menschen, die unter großem Zeitdruck zueinander geführt werden, wie versuche ich die zusammenzubinden, dass wir alle ein möglichst optimales Zusammenarbeit, eine optimale Zusammenarbeit gewährleisten können?
Also im Grunde geht es darum, wie Menschen eben mit aktuellen Herausforderungen resilienter und besser einfach umgehen können. Also dafür bieten wir Tools an, die jetzt nicht über einen längeren Zeitraum angelegt sind, sondern eben, dass wir auf diesen drei Säulen aufbauen, also zum Thema Führung eben auch kurze Online-Impulse zu machen, dann eben auch zum Bereich Teamentwicklung. Und dann das Dritte ist, was wir anbieten, ist 1:1 Business Coaching auf allen Ebenen, also allen hierarchischen Ebenen auch eben.
Und was sind so die konkreten Sachen, die, also gibt es auch, ihr sagt, ihr geht in erster Linie auch an die Menschen, die eben die Führung übernehmen. Das heißt, sind das Head-Offs, sind das Produzenten, was ja mit dasselbe sein kann. Also geht ihr an die Head-Offs der Departments, geht ihr in erster Linie auf die Produktionsfirmen zu? Ist das total breit gefächert? Wo setzt ihr da sozusagen an? Wo beginnt da Führung bei euch?
Bei allen, die Personalverantwortung haben und die im Kultur- und vor allen Dingen natürlich im Filmbereich Teams verantworten. Also es geht um die Leute, die wirklich Tag für Tag aus allen Departments auch Verantwortung für weitere Menschen haben, die mit ihnen zusammenarbeiten. Und wir hatten jetzt zum Beispiel gerade diese Woche einen Impuls. Da waren also von Regisseurin, Produktionsleiterin, DOP, Szenenbild, Abteilungsleiterin. Also wir haben ganz unterschiedliche Menschen, die den Weg zu uns finden und dort ganz konkrete, niederschwellige Methoden und Tools abholen und reflektieren, wie sie ihre eigene Führungsverantwortung noch besser gestalten können.
Was wären da so konkrete Tools? Was gibt ihr denen mit an die Hand, um sozusagen einen Einstieg zu bekommen oder resilienter mit der Situation umzugehen?
Also das ist zuerst natürlich auch Verständnis, also ein Selbstverständnis erstmal nochmal so über meine eigene Rolle herbeizuführen. Also da auch nochmal zu schauen, wie ist Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung angelegt. Wie kann ich auch in meiner Haltung einfach dann auch nochmal selbstwirksamer auch werden und auch da nochmal zu schauen, welche konkreten Herausforderungen ist im persönlichen Rahmen. Also es gehen Menschen natürlich sehr unterschiedlich mit dem ganzen Veränderungsdruck, den du gerade beschrieben hast, um. Und du hast am Anfang gesagt, ja, manche sehen das als frischen Wind und für andere ist es natürlich eben auch immer wieder beschwerlich und sie sind tagtäglich mit Problemen konfrontiert. Also auch da wirklich zu schauen, auf welchen Levels sind Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung unterwegs und sie dann wirklich dort auch abzuholen.
Und bei Führung geht es ja auch immer um Selbstführung und auch Selbstreflexion, dass man sich selbst ein Stück weit in der inneren Wahrnehmung nochmal präziser beobachtet und dass wir von dort heraus ganz individuell auch die Herausforderungen angehen. Und wir machen das eben durch zwei Methoden. Das eine ist eben ganz niederschwellige Impulse zusammen mit Crew United. Da hatten wir jetzt zum Beispiel Feedback-Kultur, Kommunikation am Set, dann Führung, was bedeutet Führung, wie führe ich? Oder auch so wie gestern, also wie jetzt diese Woche Konflikte wahrnehmen, wie funktionieren eigentlich Konflikte und wie verhalten wir uns dort und wie können wir souveräner in Konfliktsituationen auf den unterschiedlichen Ebenen auch agieren? Das sind so ganz konkrete und dann haben wir eben auch noch zweitägige, eintägige Seminare rund um das Thema Führung und Kommunikation und das ist das, was wir im Moment konkret anbieten.
Mhm. Selbstführung, ihr habt es ja auch gerade gesagt, Veränderung fängt mit Selbstführung an. Also welche Haltung habe ich selber? Was habe ich für ein Mindset? Wie kann ich das vorleben, damit andere dadurch auch inspiriert werden und mitmachen? Also dass man da quasi so einen positiven Raum kreiert, in dem man sich bewegt mit seiner Haltung und seiner Art des Arbeitens und Kommunizierens. Wo würdet ihr sagen, fängt gute Kommunikation an, ganz bezogen auf die Filmproduktion oder gerade weil ihr sagt, mit Crew United arbeitet ihr da auch zusammen. Wie kann gute Kommunikation da aussehen oder was merkt ihr, gibt es da für Stolpersteine, wo ihr ansetzt?
Also gute Kommunikation ist, glaube ich, neben der finanziellen Ressource, die ich für meinen Film mitbringe, einfach das beste Investment, das es, glaube ich, so überhaupt gibt. Und dann eben immer wieder auch zu klären und zu kommunizieren, was sind unsere Rahmenbedingungen und in welchen Rollen und Aufgaben ist jeder in diesem Rahmen unterwegs. Also es gibt da auch natürlich eine frühzeitige Einbindung zu sicherzustellen. Also dann auch zu sagen, okay, ich beteilige auch meine Head of Departments zum frühen Zeitpunkt in der Filmproduktion und einfach auch nochmal deutlich zu machen, was geht und was geht nicht. Und damit ich eben immer zu jedem Zeitpunkt die durchlässige Kommunikation, eine Struktur ermögliche und mir im Grunde genommen zu Beginn der Filmproduktion natürlich sehr genau überlegt habe, in welchen Rahmen und in welchen Möglichkeiten kann ich kommunizieren. Und dann kommt natürlich immer wieder das Feedback, wir haben hier zu wenig Zeit und zu wenig Geld und dass wir halt da auch immer wieder motivieren und sagen, gute Kommunikation dafür braucht es nicht viel Zeit und nicht viel Geld. Also ich kann eben auch mit einfachen Methoden, mit Check-ins oder Check-outs einfach sehr viel erreichen und eine sehr einfache Struktur auch aufbauen, damit auch Feedback überhaupt entstehen kann und dass es einfach auch die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen. Also ich glaube, Struktur, Rahmenbedingungen überhaupt zu schaffen, damit eine gute Kommunikation möglich sind, ist entscheidend an der Stelle.
Check-in und Check-out sind ja so Begriffe, die häufig oder die ich immer mehr auch wahrnehme, dass sie genutzt werden. Was versteckt sich hinter einem guten Check-in und einem guten Check-out? Ist es wirklich am Beginn so von wegen Hallo und jetzt fangen wir alle an und am Ende war schön mit euch und tschüss? Oder was würdet ihr sagen, macht ein gutes Check-in und ein gutes Check-out bei einem Arbeitsgespräch oder direkt am Filmset beim Dreh aus?
Also normalerweise ist es ja so, dass die Leute zu einem Warm-up eingeladen werden, einen halben Tag oder 3 Stunden, wenn der Set, also die Produktion losgeht. Und der Warm-up ist eigentlich bislang so Kaffee trinken und dann Frontalbeschallung. Mhm. Also das sagen uns viele Produktionsleiter und Regieassistentinnen auch, dass es oft sehr frontal abläuft, aber man kann eben ein Warm-up, haben wir auch schon gemacht, anders gestalten, indem wir zum Beispiel so eine Art Vorstellungsrunde machen und auch die Möglichkeit bieten, mal über die große Frage nachzudenken, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten?
Ja.
Wie wollen wir in den nächsten 30 Tagen miteinander umgehen? Was ist euch wichtig? Und wenn man einmal in die Gruppe hineinhorcht und hört, was da so kommt, zum Beispiel nicht übereinander, sondern miteinander reden. Und wenn das quasi dann eine Regel wäre für diesen Set, dann ist schon viel gewonnen, dass man einfach Konflikte oder auch Themen direkt adressiert und nicht über andere vermittelt. Und da gibt es eben Methoden, um den Warm-up anders zu machen. Und es gibt auch bei einigen Produktionen schon so Daily Check-ins und Check-outs, wo man sich morgens einmal kurz versammelt und 5 bis 10 Minuten drüber spricht, wie sind wir da, was geht, wie geht's euch, was hat gestern gut funktioniert, wie wollen wir heute weitermachen, wo brennt irgendwo eine Situation vielleicht an, dass einfach ein offener Dialograum geschafft wird, weil das, was in der Kommunikation über den Tag an Zeit verbraten wird, die morgens oder abends vielleicht eingeholt werden könnte, mit so einer kurzen Runde für alle, die verfügbar sind, das hilft wirklich, um die Dialogräume am Set auch zu verbessern und auch die vertrauensvolle Mitarbeit zu ermöglichen.
Ich glaube, der Schlüssel ist auch wirklich dieses Abgeben, ne? Also dass man nicht, wie ihr gerade es beschrieben habt, man kennt häufig noch die Situation, wahrscheinlich weil wir auch alle irgendwie so ein bisschen aufgewachsen sind, im Klassenraum gibt's vorne den Lehrer und der erzählt, dass man wirklich, wenn man vorne ist, abgibt und entweder eine Eröffnungsrunde startet, wo die jeweiligen Menschen am Set sich vorstellen können. Es gibt auch total tolle Tools und Spiele, zumindest kenne ich sie aus meinem theaterpädagogischen und medienpädagogischen Bereich. Da muss es nicht immer nur sein, ich sage jetzt meinen Namen und meine Lieblingsfarbe, sondern es gibt total vielfältige Möglichkeiten, eine Runde vorzustellen mit einer lustigen Aufgabe, die dann auch im Kopf bleibt. Und dann aber auch zu fragen, was ist euch wichtig? Was sind die gemeinsamen Regeln, die wir für die Zusammenarbeit brauchen? Und das einmal aufzuschreiben, sodass wir uns für alle hier im Raum darauf einigen und dass das dann schon viel ausmachen kann.
Genau, also diese Verbindlichkeit in den Abmachungen, also dass man wirklich auch eine Verbindlichkeit herstellt und dass man auf der anderen Seite auch eine Fehlerkultur zulässt, das ist einfach wichtig, weil dann brennt auch nicht so viel an. Und was ganz oft vergessen wird, ist auch zu feiern, also einfach den Erfolg zu feiern. Es gibt ja fast keine Bergfeste mehr seit Corona.
Was?
Aber dass man, ja, also es ist auf jeden Fall sehr eingeschränkt, was wir so aus der Branche hören. Keine Zeit, haben wir keine Zeit für. Also, dass man Erfolge, Teilerfolge, Abschluss eines Drehorts einfach auch mal feiert. Und da kommen wir zum Thema Checkout. Also, dass man wirklich auch sagt, wow, wir sind jetzt hier fertig an diesem Standort, es geht weiter. Und wir haben das jetzt hier in den Kasten gebracht und einfach auch mal innehält und sich in die Augen schaut und sagt, super, haben wir geschafft, ins Potenzial gehen und jetzt kommt das Nächste.
Super, unbedingt, ja. Christine, du wolltest auch gerade noch was ergänzen.
Ja, ich zu dem Thema, ja, wir können uns morgens Spiele ausdenken, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Also an der Stelle einfach, glaube ich, auch nochmal zu horchen und zu schauen, wie ist die Kultur, also wie sind die Menschen miteinander unterwegs. Und wir hatten neulich in unserem Online-Impuls eine Regisseurin, die sagte, ach, ich traue mich da nicht. Also da auch immer wieder Mut zu fassen und Dinge einfach wirklich auszuprobieren. Und dann findet man auch sehr schnell raus, Welche Fragen sprechen immer alle an? Also was ist ein gutes Morning-Ritual für euch? Also da einfach ein bisschen zu horchen. Wie ist so die Temperatur auch? Wie ist die Stimmung im Team? Und was kommt gut an? Was kommt nicht an? Und da ist auch Scheitern erlaubt an ganz vielen Stellen und einfach ausprobieren.
Absolut, da bin ich total bei euch. Man kann nie vorher wissen, was einem Team, was man neu kennenlernt, gefällt. Aber man kann Angebote schaffen und sagen, komm, wir probieren es mal aus. Und wenn das irgendwie doof ist, machen wir morgen was anderes und schauen, was uns am besten passt. Also auch hier wieder diese Fehlerkultur bedienen und leben und einfach offen sein, dass man vielleicht selber gerade was Neues ausprobiert und einfach mal schaut, wie gut passt es uns. Und wenn nicht, dann machen wir was anderes. Aber wir sollten irgendwie zusammensprechen, ohne dass eine Person vorne etwas herunterbetet. Und dann fühlen sich alle irgendwie überhaupt nicht gehört und dann geht sofort in den stressigen Tag rein. Moment der Reflexion habe ich mitgenommen, gerade beim Checkout. Also was klappt gerade richtig gut? Lasst uns das feiern. Was war toll? Nochmal zu horchen. Wo klemmt es vielleicht auch gerade? Oder wer hat welche Befürchtungen und Sorgen? Also Check-in und Check-out wirklich zu ritualisieren und sich da auch einen Plan zu machen, wie sowas gut funktionieren kann. Was würdet ihr sagen, sind gerade beim Teambuilding Dinge, die ihr mit auf den Weg gibt oder die ihr mit anreizt zu tun vor der Produktion oder präventiv? Was gibt es da so für Dinge?
Du hast das Stichwort Rituale gerade schon genannt. Also ich glaube, das ist ganz wesentlich, einfach eine immer wiederkehrende Rituale anzubieten und gleichzeitig eben auch dadurch vertrauensvolle Dialogräume zu schaffen. Also gerade das eben Verlässlichkeit und wie Team-Meetings einfach abgehalten werden, also dass sich da alle drauf verlassen können und man auch eben dann immer wieder eine Verbindlichkeit nach solchen Team-Meetings herstellt. Also auch wirklich so mit der Haltung reinzugehen, wir wollen mit Ergebnissen, guten Ergebnissen aus jedem Team-Meeting einfach ausgehen und das auch da zu fragen, was kann da jeder dazu beitragen und auch nochmal wir haben das angesprochen, die Moderation einfach auch die Verantwortlichkeiten zu verteilen und einfach zu sagen, Teammeeting wird immer wieder von einer neuen Person moderiert oder wir teilen uns das auf.
Ja, super.
Und einer achtet auf die Zeit und einer macht Notizen und schickt das dann für alle dann nochmal über entsprechende Kommunikationstools weiter. Also da gibt es ganz einfache Dinge, die einfach zum Gelingen von guter Teamkommunikation beitragen.
Und das betrifft eben wirklich alle Teams. Also wir werden oft gefragt in diesen Impulsen, die wir machen, ich habe doch nur für das Szenenbild die Verantwortung. Also ich habe nur für meine Kameraleute die Verantwortung. Wie kann ich denn eine generelle Stimmung verändern? Ich habe doch gar kein Mandat. Also das ist oft so, ich bin doch nur ein kleines Rädchen in der Produktion. Aber dadurch, dass die das dann lernen, anders zu machen, strahlt es ja auch auf andere Abteilungen aus. Und wenn ich mit meinen 2, 3 Mitarbeiterinnen im Bereich Kamera eine gute Kommunikation, eine Harmonie und auch, wenn es klemmt, mal mich sofort an einen Tisch setze, dann strahlt es auch auf andere Abteilungen, wo es vielleicht nicht so gut funktioniert, auf andere Departments aus. Und dann habe ich natürlich einen Hebel, dadurch auch in der Haltung so eine Vorbildfunktion zu übernehmen. Und das, glaube ich, da würden wir alle auch ermutigen, dass sich zu trauen, das auch mal anders zu machen als bislang. Also das ist oft die Frage, die auch kommt. Wie kann ich das wirklich als kleines Rädchen, was kann ich schon verändern?
Ja, und da ist ja wirklich dieses Anfangen, sich auch Gleichgesinnte suchen oder in seinem kleinen Team, wie du es gerade gesagt hast, eben sich zu stärken. Und dann traut man sich vielleicht bei einer größeren Runde auch zu sagen, ich habe da mal was vorbereitet oder ich würde es gerne mal so vorschlagen, wäre das für euch in Ordnung? Und gerade Meetings, finde ich, da sprecht ihr so einen großen Punkt an, weil gerade seit Corona, habe ich das Gefühl, ist die Meetingfrequenz auch enorm angestiegen. Alle konnten auf einmal überall irgendwie noch schnell ein Meeting organisieren. Und da sind natürlich auch verschiedene Probleme mit hochgekommen. Einmal, brauchen wir wirklich diese Meetings? Also wirklich nochmal zu überlegen, wann ist ein Meeting wirklich gerechtfertigt und wo können wir auch ein bisschen minimieren? Und dann auch die Art, wie ihr schon sagt, es braucht ganz klare Meetingrollen, die verteilt werden, damit auch jeder mal dran ist, dass das rotiert und dass man auch wirklich gerade die wichtige, meine Lieblingsrolle ist ja eigentlich immer Zeitwächter oder Zeitwächterin, so ein bisschen auch drauf zu schauen, für welchen Topic haben wir uns wie viel Zeit eingeloggt und sind wir da gerade drüber, dann müssen wir das nochmal neu verhandeln, weil sonst sitzen wir hier nicht eine Stunde, sondern gegebenenfalls zwei und dann hat man ganz viele frustrierte Menschen mit im Meeting sitzen. Also das auch irgendwie aufzufangen durch diese Rollenverteilung und eine, auch wieder hier klare Kommunikation und eine Orientierung, die geschaffen wird. Ein riesiges Thema. Geht euch das auch so, dass ihr das Gefühl habt, seit Corona ist das hochgeschossen, wird es wieder kleiner, wird es wieder besser? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass eher so die Anzahl der Meetings zugenommen hat und gleichzeitig die Qualität abgenommen hat. Also ich komme oft in Organisationen rein und alle sagen, ja, ich bin so zugeschüttet von Meetings oder wir treffen uns zu oft, aber die wesentlichen Dinge besprechen wir dann nicht. Und ja, dann sage ich, ja, und wo werden die denn dann besprochen? Ja, entweder gar nicht oder zwischen Tür und Angel. Mhm. Und ich glaube, da auch immer wieder auf die Qualität von Meetings zu schauen und sich wirklich zu fragen, was ja für was nehmen wir uns jetzt wirklich Zeit und wofür brauchen wir auch den Raum, zu klären, warum treffen wir uns, also warum und wozu und wie wir jetzt gerade schon besprochen haben, in welchem Rahmen und wie. Also das Warum und wozu auch immer wieder zu klären ist entscheidend.
Ja. Und auch die Kommunikationswege, also mittlerweile läuft es ja auf WhatsApp, Mail, Teams, Zoom, Telefon,
Slack und Teams und alles, ja.
Genau, auf allen Kanälen, dass man wirklich ganz klare Kommunikationsstrukturen findet, die wirklich zu sagen, hier für diesen Set ist unser Tool dieser Kanal. Und eben nicht noch abends um 22.30 Uhr per WhatsApp, sondern wirklich ganz klar so kommunizieren wir miteinander. Und im Konfliktfall, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, einfach das persönliche Gespräch, den richtigen Zeitpunkt dafür zu finden, um ein persönliches Gespräch zu führen.
Ja, also verschiedene Kommunikationskanäle. Manchmal hilft es denn vielleicht auch am Anfang, wahrscheinlich arbeitet da eben ja auch jede Produktion anders, auch zu kommunizieren, was ist unser Kanal für was und wo kann man was wie nach welcher Dringlichkeit erreichen oder da wirklich das zuzuschnüren, das tolle Paket, was überall angeboten wird mit den wirklich vielen tollen Kommunikationsmöglichkeiten, sich da wieder zu konzentrieren und da auch wieder für sich auszusortieren, was macht für unser Team Sinn und wo ist es für uns am besten zu kommunizieren, ohne zu überfordern. Du hast gerade angesprochen, Konfliktsituation, Konfliktmoderation. Was ist überhaupt wichtig, es gibt Konflikte in Filmproduktionen, das gehört auch einfach dazu. Was ist aber wichtig, damit diese Konflikte gut moderiert oder eben, ja, behandelt, wollte ich gerade sagen, dass die gut angegangen werden können?
Also ich glaube, wir fangen erstmal mit einer Feedback-Kultur an.
Ja, bitte, also, unbedingt.
Also bevor man direkt in große Mediation und Konfliktmoderation, dass man vielleicht erstmal lernt, und das sind wirklich nur so ein paar Hints, ein paar Tipps, wie man Feedback gibt und welche Methoden sich auch für den Produktionsalltag eignen.
Sehr gerne.
Und da haben wir auf der einen Seite gerade über Check-in, Check-outs, wo man eben Dinge auch mal ansprechen kann im Vier-Augen-Gespräch. Du, heute ist das und das vorgefallen. Lass uns doch bitte 5 Minuten Zeit nehmen, darüber nochmal zu sprechen. Dieses Feedback auch gut vorzubereiten für sich, den idealen Zeitpunkt abzupassen. Also oft ist Raum und Zeit ganz, ganz wichtig und etwas Ruhe reinzubringen und natürlich auch erstmal aus der Ich-Perspektive. Ich habe das heute so empfunden, dass ich empfinde das. Und dann aber auch die Perspektive des anderen abzufragen, wie ging es dir damit? Habe ich das falsch wahrgenommen? Wie ging es dir damit, um ein gegenseitiges Verständnis aufzubauen? Also was können wir mitnehmen, damit es morgen nicht nochmal passiert? Was lernen wir daraus? Wie können wir das vermeiden? Oder auch eben zu sagen, du, ich habe mich da im Ton vergriffen, tut mir leid, ich war ein bisschen zu impulsiv. und auch ein Stück weit dann wieder dieses Verständnis füreinander zu erreichen. Und dann kann man natürlich auch initiativ nach Feedback fragen, dass man einfach mal sagt, du hör mal zu, ich bin heute den dritten Tag als Praktikant hier, weil wir haben ja oft bei diesem Fachkräftethema auch Leute, die unbedingt nicht, also die nicht unbedingt hundertprozentig auf diesen Job, den sie jetzt gerade machen, geschult sind, dass man einfach auch mal fragt, ich bin jetzt 3 Tage hier, gibst du mir mal Feedback, wie es für dich läuft, kann ich noch was besser machen? Und daraus kann man auch eine Verbindlichkeit und Vertrauen herstellen, um gemeinsam sich diesen Prozess zu erarbeiten und zu wachsen.
Also wertschätzendes Feedback erstmal auch in den Ich-Botschaften am besten erfragen oder beschreiben, was man da vielleicht erlebt hat, das Gespräch suchen. Würdet ihr sagen, es gibt auch Feedback-Methoden, die sich durchaus gerade auch im Filmbereich für größere Runden eignen? Oder ist es doch immer eher das 1-zu-1-Feedback, was erfragt werden sollte? Oder kann das auch ein Ritual sein?
Genau, also beides. Also ich glaube, es ist wichtig, eine Struktur zu etablieren, also so einen Raum zu etablieren. Ich begleite ein Museumsteam und die haben neben den Meetings jetzt Feedings eingeführt. Mhm. Also wo sie sich einfach 2-mal im Monat auch nochmal Feedback geben und dann einfach auch nochmal gegenseitig ihre ja unterschiedlichen Perspektiven, ihre Wahrnehmung schildern. Und es gibt ja immer so diesen berühmten Elefant im Raum, den ich vielleicht nur sehe oder spüre, und das einfach auch zu teilen an der Stelle. Also es geht immer so bei diesen Feedbackrunden letztendlich um, ja, wie nehme ich eben Situationen, Probleme, Herausforderungen selbst wahr und diese auch dem anderen mitzuteilen. Also welche Wirkung hat dies und jenes auf mich, und dann eben auch gemeinsam nochmal Ziele und Wünsche zu äußern. Also wie wollen wir was lernen wir aus diesen Situationen, und da auch immer die Zukunft im Blick zu haben. Also was möchten wir in Zukunft verbessern, und da auch nicht so lange in der Vergangenheit zu hängen. Also diese 3 Ws, Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. Also das geht sowohl im 1-zu-1-Feedback und es geht auch sehr gut in Teams. Und da ist in Teams nur die Voraussetzung, dass es wirklich eine eingeführte Methode ist auch.
Ja, also ich merke, dass auch gerade so Feedback, man hatte immer so das Gefühl, wenn man nicht diese Bausteine bei der Hand hat, wie ihr sie gerade schön formuliert habt, also wirklich das eher Ich-Bezogene oder die Ich-Botschaften, mit denen zu arbeiten, dass man da auch erstmal Scheu vor hat, weil man das Gefühl hat, man ist vielleicht dann doch zu schnell, zu emotional. Aber wenn man das wirklich etabliert, entweder in einem Monat, also dass man einmal im Monat oder alle 2 Monate so eine fast schon wie so eine kleine Supervision hat oder eben eine größere Feedbackrunde, wo man sich einfach auch nochmal abgleichen kann, spiegeln kann, wo stehen wir eigentlich und wo wollen wir hin und was brauchen wir dafür, dass das auf jeden Fall total toll ist, wenn eine Produktion das mit in den Alltag verwebt und auch kommuniziert, dass es das gibt, weil es dann natürlich auch diese 1-zu-1-Gespräche viel einfacher macht, wenn man dann sagt, okay, man weiß, es ist irgendwie schon etabliert, diese Art von Feedback-Kultur, also kann ich jetzt auch mal selber auf jemanden zugehen und fragen, ob es gerade okay ist, ein Feedback zu geben, weil ich würde da gern was äußern wollen.
Genau, also du hattest ja eben gesagt, also nach Feedback fragen und auf der anderen Seite auch Feedback anbieten. Und man sagt das ja nicht so, sondern fragt die Gegenseite auch erstmal, ob die Person Feedback möchte.
Ja, ja,
Feedback ganz wichtig. Ist ja nicht unbedingt von allen gerade so erwünscht. Und die Hauptargumentation am Set ist natürlich, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit für sowas. Aber wenn man das mit so einem regelmäßigen Check-in, Check-out und einem guten Warm-up verbindet, dann spart man ganz viel Zeit hinterher, wenn man dann eben auch nicht in direkte Konfliktmoderation eintauchen muss oder einen Kummerkasten oder eine Call-It-App und so weiter und so fort braucht, sondern wirklich in einer guten Kommunikation miteinander unterwegs ist.
Ist, glaube ich, auch extrem schwer, sich zurückzuhalten oder erstmal auch mitzunehmen, dass man nicht sofort auf jemanden, also es ist ja schon ein Schritt zu sagen, okay, ich gehe jetzt wohin und möchte gerne was loswerden, was ich beobachtet habe, und dann aber auch wirklich nochmal den Schritt weiter zu gehen und die Person zu fragen, ob sie gerade bereit dafür ist oder ob sie Zeit dafür hat, weil wir ja schon häufig mit diesem Rucksack an vielleicht auch geladenen Emotionen zu der Person hingehen und das dann so entladen. Und dann kommt es natürlich zu einem Konflikt und da dann wirklich nochmal achtsam mit der anderen Person umzugehen und nochmal nachzuhaken, wann gibt es die Möglichkeit, das auch erstmal anzubringen, weil vielleicht ist die Person gerade mit dem Kopf ganz woanders. Konflikt.
Ja, auf jeden Fall auch mal eine Nacht drüber zu schlafen und dann am nächsten Morgen mit ein bisschen Ruhe da reinzugehen und auf keinen Fall anfangen, lange E-Mails zu schicken. Das passiert ja auch ganz viel, dass Dinge per E-Mail verhandelt werden, die eigentlich in ein persönliches Gespräch gehören.
Lange E-Mails oder ganz lange Sprachnachrichten. Ich auch schon viel erlebt. Wie ist es denn aber, wenn es nicht klappt, dass man die Möglichkeit hat oder mit dem Feedback, es hat nicht funktioniert oder es gibt einfach einen Konflikt, der da passiert ist? Was tue ich? Was ist wichtig in der Produktion, um Konflikte gut zu moderieren, gut zu handeln?
Also auch hier wieder einen guten Zeitpunkt abzupassen, wann Raum und Zeit dafür ist, diesen Konflikt auch zu bearbeiten und auch an der Stelle zu schauen, wer ist denn dafür geeignet, diesen Konflikt jetzt zu moderieren und auch da wieder zu schauen, die andere Seite, haben wir das gleiche Verständnis auf der Sachebene, also da auch zu schauen, sind unsere Wahrnehmung, unsere Perspektiven ähnlich, also dass man überhaupt mal von einem Konflikt spricht. Also wir haben diese Woche in unserem Online-Impuls so eine Definition auch gegeben. Ein Konflikt ist mehr als eine Meinungsverschiedenheit und mit der Neigung zur emotionalen Eskalation. Also da auch nochmal diese emotionale Eskalation zu spüren und auch nachzufragen, was ist eigentlich auf der emotionalen Seite los? Also ist es Ärger, ist es Wut? Also was spielt sich da ab? Und wie drückt sich das auf einer Sachebene aus? Also da auch überhaupt zu schauen, ist das jetzt ein Wertekonflikt? Ist das ein strukturelles Problem, was wir auch nicht ändern können? Sind es Rahmenbedingungen, mit denen wir uns jetzt hier arrangieren? Also ist es was Persönliches einfach zwischen zwei Menschen oder geht es jetzt um Machtspielchen oder Machtverhältnisse zwischen Head of Departments etc. Also da überhaupt mal genauer reinzuschauen und zu gucken, wie können wir gemeinsam das regulieren und mit welchem Ziel. Also da auch nach Zielen zu fragen, also auch diese Konfliktparteien zu fragen, was wäre über was möchtet ihr eigentlich sprechen und was wäre eben auch ein gutes Ziel, mit dem wir hier aus diesem Gespräch rausgehen.
Und dann auch wirklich sich mal in die Gegenseite hineinversetzen. Also sich mal drauf zu konzentrieren, wie die Gegenseite eigentlich diesen Konflikt wohl wahrnehmen könnte. Also kann man sich wirklich auch mal in die Position stellen und auch eine Überschrift zu finden, um was es eigentlich geht. Also was ist eigentlich der Titel dieses Konflikts?
Ah.
Geht es um Budgetknappheit? Geht es um Zeit? Also was ist eigentlich
ist ja ein super Einstieg. Ja.
Der Kern? Genau, der Kern. Und dann zu versuchen, wirklich in die Sachebene zu kommen und souverän dabei zu bleiben. Also ein Stück weit ist es wieder Selbstführung, dass ich versuche, wo sehe ich jetzt von meiner Seite aus das Konfliktpotenzial? Oder sagen wir mal, wie habe ich denn wahrgenommen? Wie hat denn die Gegenseite wahrgenommen? Und wie können wir jetzt souverän damit umgehen?
Habt ihr vielleicht ein konkretes, fiktives Beispiel, wie das aussehen könnte oder was es vielleicht für Konflikte gibt, die ihr auch erlebt habt, wo man dann die beiden Seiten moderiert?
Also ich hatte neulich in einer Teamentwicklung, in einem Workshop, ein konkretes Beispiel. Da hat eine Mitarbeiterin eben wiederkehrend erzählt, die teilen sich ein Haus mit einer anderen Organisation, veranstalten aber zweimal im Jahr zusammen eine Veranstaltung und kommen sich immer wieder in die Quere. Und Da gibt es eben ja von beiden Häusern Interessen, die da durchgesetzt werden müssen, Vorstellungen von beiden Seiten. Und ich habe das in der Aufstellung gemacht. Also ich habe nochmal auch die Dame gebeten, den Konflikt zu beschreiben, also das kurz nochmal zusammenzufassen und dann eben auch dem Ganzen mal eine Headline aus ihrer Sicht zu geben. Mhm. Und dann ging das eben so in einer Drei-Positionen-Übung, dass sie sich mal in die Situation aus der Kollegensicht da reinstellt, von dem Kollegen aus dem anderen Haus. Und dann eben nochmal aus dieser Situation raustritt und so aus einer Metaposition sich das Ganze nochmal anschaut und nochmal auch da beschreibt, was sie jetzt an neuen Erkenntnissen hat, was sie jetzt auch ja anders sieht oder anders wahrnimmt. Und wir haben das ein paar Mal durchgespielt, eben auch nochmal, wenn sie jetzt nochmal mit einer anderen Haltung in diese Situation geht, was verändert sich dann? Und sie hat einfach so als Erkenntnis gesagt, naja, also ich muss frühzeitiger mit dem Kollegen kommunizieren. Mhm. Ich muss die Rahmenbedingungen akzeptieren, also dass wir eben zu wenig Geld eigentlich für die Veranstaltung immer haben und das aber auch nochmal anders verhandeln, kommunizieren und den anders mit einbinden und abholen und dadurch natürlich auch nochmal so die Zielvereinbarung verdeutlichen. Und sie ist da ganz beglückt aus so einer Situation rausgegangen. Also wirklich eine Situation nochmal beschreiben, nachstellen und dann eben auch zu gucken, was möchte ich in Zukunft verändern. Also was kann ich auch dazu beitragen, ja dieser Person wieder eine Unvoreingenommenheit entgegenzubringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch so diese Neutralisierung einfach. Also wenn ich eben emotional immer wieder getriggert werde oder aufgeladen bin dann eben auch da ein bisschen ja Luft rauszunehmen und zu sagen, ich gehe wirklich in einer ja offenen Haltung auf eine andere Person wieder zu.
Also auch die Situation zu akzeptieren, Dinge, die man vielleicht gerade nicht ändern kann, aber wenn ich es richtig verstanden habe, an anderer Stelle Wünsche und Ziele formulieren, wo man sich selber vielleicht auch entlasten kann. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, absolut. Ja.
Also Dinge, die man selbst regulieren kann, genau.
Ja. Ja. Was, wenn wir jetzt an das Thema Führung denken, wir haben jetzt schon was über Selbstführung gehört und natürlich auch die Führung von Teams in Film und Kultur. Was in diesem Kontext ja auch immer für einen Begriff rumschwirrt, ist ja der Begriff des Leaderships. Also das ist jetzt in unserem ganzen Gespräch bisher noch gar nicht gefallen. Also vielleicht bin ich da auch verkehrt. Vielleicht sagt ihr auch so, auch bei uns Leadership nutzen wir da eigentlich gar nicht so als Begriff. Ist das erstmal dann vielleicht gefragt, ist das was in eurem Kontext auch genutzt wird? Und wenn ja, was würdet ihr sagen, ist der, was ist so die Bedeutung zu dem Begriff Leadership?
Ganz klar, Leadership einfach zu trennen von Management. Einfach auch nochmal so die ganzheitliche Bedeutung einfach auch von Leadership klar zu machen. Also Leadership heißt, Bedingungen zu ermöglichen, damit alle Menschen im Sinne des Ganzen, der Organisation, der Filmproduktion wirklich selbstverantwortlich und selbstwirksam handeln können. Also das geht weit über reines Management, reine Organisation hinaus. Und für uns ist es ein ganz essentieller Baustein von Zusammenarbeit. Also das auch nochmal neu zu setzen und eben auch diesen Begriff in der Kulturbranche und auch neu zu etablieren und eben auch neu zu reflektieren und zu sagen, welche Kernaufgaben stecken denn hinter Leadership und was unterscheidet es eben auch von Management an ganz vielen Stellen. Ja.
Und da haben wir diesen Begriff der dialogischen Führung. Also wir sagen einfach, wir gehen weg von ich bin der Chef und ich weiß, wie es geht. Mhm. Und ich sage jetzt, was wir machen, und dann wird das so bitte gemacht. Wir sind offen, wir hören zu und wir möchten gemeinsam diesen Prozess gestalten und wir sind auch bereit zu lernen und zu hören. Und da ist Zuhören natürlich auch ein ganz großer Faktor.
Ja, und diese Grundbereitschaft, einfach wirklich neugierig zu sein auf lebenslanges Lernen. Also du hast ganz am Anfang gefragt, an wen adressieren wir unsere Trainings und Workshops. Und unser Wunsch ist natürlich an der Stelle, dass es nicht nur die Head of Department sind, sondern dass es vor allem die Geschäftsführenden immer wieder interessiert, auch da weiter zu lernen und sich zu entwickeln und eben über diese Managementaufgaben hinaus einfach Räume zu bieten für Reflexion. Und die Kernaufgaben von Leadership ist eben auch soziale Bedingungen zu schaffen, also im Sinne von einer guten Kultur, von einem guten Umgang auch mit Begriffen von Macht und Vertrauen, also dass ich eben auch ja glaubwürdig bin in dem, was ich, wie ich handle und was ich tue und ja auch bestimmte ja soziale Kompetenzen natürlich an den Tag lege und mir eben auch so diese ideellen Bedingungen einfach sehr, sehr wichtig sind. Also wo wollen wir gemeinsam hin und mit welchen Grundsätzen und Werten sind wir unterwegs und ja, welche Strategien und Ziele habe ich denn in meiner Firma oder in meiner Filmproduktion?
Also auch hier erstmal wieder zu überlegen, was ist eigentlich mein Mindset, meine Haltung? Auch das lebenslange Lernen ist ja auch etwas, was man erstmal für sich ja entwickeln muss, dass man diese Offenheit hat, nicht jeder hat die, dass man da auch wieder erstmal eigentlich an sich arbeitet, um nach außen zu strahlen und dann auch andere mitzunehmen, das höre ich hier raus. Führung und in dem Falle der Zusatz der dialogischen Führung finde ich total spannend, weil es natürlich nochmal mehr unterstreicht, dass es hier um etwas Gemeinsames geht. Weil wenn man Führung an sich, finde ich, immer noch hört, dann denkt man doch sehr an einen gewissen Autoritätsbegriff. Und der wird natürlich durch diesen Zusatz der dialogischen Führung abgeschwächt und in ein ganz anderes Licht gestellt. Bekommt ihr trotzdem manchmal das Gefühl, dass wenn ihr mit in ein Projekt mit reinkommt und es geht darum, Führung in Film und Kultur zu stärken, dass da trotzdem immer noch so dieser Autoritätsbegriff so in der Luft hängt und man eigentlich denkt, ja gut, jetzt wird hier werden die Führungskräfte wieder gestärkt und es findet hier nichts Dialogisches statt, sondern was sehr Autoritäres. Was nehmt ihr da wahr in der Filmbranche?
Also ich nehme in erster Linie wahr, dass wir das alle nicht gelernt haben, Susanne. Mhm. Also wir sind ja auch, Christine und ich, als Kulturmanagerin plötzlich Ende 20 in eine Riesenverantwortung gekommen über viele, viele Menschen. Und man lernt es ja nicht. Also man lernt es weder im Kulturmanagementstudium noch an der Filmschule, was es eigentlich bedeutet, Teams zu führen und wirklich in eine gute Kommunikation, in eine verbindliche und vertrauensvolle Kommunikation zu kommen. Und da merken wir, dass da Interesse, Neugier da ist, das jetzt mal anders zu machen. Aber da herrscht auch sehr viel Unsicherheit über die eigene Rolle. Und wiederum fängt es dann bei der Selbstführung an, dass wir natürlich auch in unseren Beratungen ein Stück weit auch so eine Art Geländer geben, an dem man sich auch entlanghangeln kann, wie man eigentlich selbst so tickt und mit welchen Menschen man auch zusammen unterwegs ist. Weil es gibt ja auch dort ganz unterschiedliche Typen. Also es gibt ja unterschiedliche Typen auch in der Kommunikation und das kann man auch durch eine Beratung herausfinden, wie man eigentlich selber, welcher Führungsstil für einen selbst am besten passt, weil ein Stück weit sind wir da in der Filmbranche, glaube ich, noch so hinterher und es sind sehr viele alte Strukturen da, tradierte Strukturen. Ein Interesse ist da, aber es ist noch die Frage, wie geht das eigentlich? Wie können wir das besser machen? Da ist schon auch wirklich noch viel Nachholbedarf, finde ich, für uns da.
Ja, und ich würde es gar nicht so sehr als Nachholbedarf deklarieren, sondern auch da zu schauen, wo sind Menschen eben mehr hierarchiegebunden unterwegs in Produktionen oder Organisationen und wo sind sie mehr rollengebunden und agil unterwegs. Mhm. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, da auch nochmal zu reflektieren und überhaupt mal drauf zu schauen. Ich möchte es gar nicht verteufeln, eine autoritär charismatische Führung, die kann sehr erleichternd für alle Mitarbeitenden sein, weil sie sich eben an einem klaren Rahmen orientieren können und es für alle selbstverständlich ist, dass die Führung entscheidet und die Mitarbeiter eben gut abgeholt und mitgenommen werden. Daran ist überhaupt nicht dran zu mäkeln. Ich glaube, schwierig wird es dann an Stellen, wenn ich mein eigenes Verhalten, wie ich eben auch führen möchte, nicht gut kommuniziert habe. Also wenn ich erwarte, dass alle kooperativ und partizipativ hier miteinander umgehen und dass ich eben wenig entscheiden möchte und mehr auf autonome Entscheidungen aus den Teams warte und das aber nicht kommuniziert habe, kann ich genauso in Konfliktsituationen geraten. Also da gibt es auch spannende Geschichten, die einfach immer wieder von Teams an uns herangetragen werden oder auch eben, wenn ein Team erlebt, dass eine Führung auf allen möglichen Ebenen unterwegs ist, also zum einen manchmal spontan Dinge entscheidet und dann aber eben wieder auf die Selbstorganisation von den Teams setzt, also auch da in sehr unklar ist, in welchen, ja, was jetzt an welchen Stellen wichtig ist. Und dann auch oft wir Menschen erleben, die dann sagen, naja, dann muss ich mich wieder drum kümmern und nicht die Geduld haben, eben zu warten, bis eine Abteilung das eben auch autonom und agil gelöst hat. Also das ist, glaube ich, immer so das Schlimmste für ein Team, wenn dann zum Schluss dann doch die Chefin kommt und sagt, na, dann muss ich das jetzt selber machen. Also das ist dann natürlich weit weg von Enablement und Empowerment an der Stelle.
Du sagtest gerade rollengebundene oder hierarchiegebundene Strukturen. Es kann unterschiedlich gefärbt sein und muss jetzt erstmal gar nicht schlechter oder besser bedeuten, sondern es kommt auch immer eben auf die Teams an. Wie erfahrt ihr, also ihr seid ja wirklich mit großen Initiativen unterwegs, wo mit denen ihr gemeinsam arbeitet. Crew United ist vorhin gefallen. Ihr seid, glaube ich, auch mit der Produzentenallianz unterwegs. Wie erlebt ihr da die Haltung derjenigen, mit denen ihr arbeitet? Ist das dann wirklich, dass ihr sagt, naja, die kommen ja von sich aus auf euch zu und wollen das auch? Oder erlebt ihr da trotzdem Widerstände? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
Also beides. Also es gibt dann natürlich Menschen, die sagen, na Gott sei Dank, endlich gibt es diese Angebote und endlich kommt es an. Und es ist natürlich, wird dankbar angenommen und gleichzeitig erleben wir einen wahnsinnigen Widerstand. Also so auch so eine Haltung, ja, ich mache das hier seit 30 Jahren und jetzt kommen Tröstrum und von Frackstein mit so einer Initiative und was glauben die denn, was sie mir jetzt erzählen können? Also das gibt es natürlich auf allen Ebenen.
Und das Tolle ist, Susanne, wir sind Langzeitläuferinnen. Also wir sind
Das ist ein Marathon.
Langzeitmarathonläuferinnen in vielen Projekten, die wir in unterschiedlicher Art gestaltet haben. Und da war oft und viel am Anfang auch so dieses, ach nee, das braucht's nicht. Da sind wir noch nicht bereit oder das gibt's schon, keine Ahnung. Und wir sind wirklich da sehr. Also wir bleiben da dran, wir sind da jetzt dran und wir sehen das als Langzeit-Run. Und wir arbeiten mit denen, die Lust haben, die neugierig sind, die Interesse haben, bieten unterschiedlichste Formate an. Wie gesagt, auch mit der PIKE, mit der Trainingsinitiative, Qualifikationsinitiative der Produktionsallianz. Haben wir jetzt auch zwei Tagesseminare ab Herbst zum Thema Leadership mit Menschen, mit Führungsverantwortung, für Menschen mit Führungsverantwortung. Und das sind dann so Formate, die wir jenseits von den Filmschulen oder auch Mediengründerzentren hier in NRW zum Beispiel, wo wir quasi auch individuell anpassen, was die gerade brauchen und wonach die sich ja sehnen an Inhalten. Und dann gucken wir, wie es von dort aus so funktioniert. Und uns wird es lange geben. Uns gibt es schon lange in dieser Branche und wir fangen jetzt einfach mal damit an.
Schön.
Also wir haben da eine gewisse Gelassenheit und sind geduldig an ganz vielen Stellen und hören uns auch, also ich möchte das gar nicht so sehr, ja, also wir hören diesen Widerstand auch und gehen da auch nochmal, also fragend auch immer wieder rein, ja, an welchen Stellen ist es euch denn möglich, eben auch, sei es Zeit oder Geld in die Hand zu nehmen, um eben Veränderungen zu initiieren? Und auch wirklich kleinste Veränderungen bewirken ja schon ganz viel oft.
Ja, ein langer Atem und viel Geduld. Ich würde langsam zum Ende kommen. Ich weiß aber, dass euch ein Punkt noch besonders wichtig ist, über den wir unbedingt noch vor Ende sprechen müssen, nämlich der Code of Conduct. Christine, wir haben das jetzt schon öfter natürlich bei verschiedenen Initiativen und Firmen gehört. Die haben das meistens auf ihrer Website mit drauf. Was ist der Code of Conduct und was ist daran so wichtig?
Also der Code of Conduct ist ein Verhaltensindex, also dass sich eine Firma oder ein Team auferlegt hat in schriftlicher Form, wie wollen wir zusammen agieren, wie wollen wir auch, welche Haltung tragen wir auch nach außen, wie erlebt uns das Publikum und welche Möglichkeiten gibt es eben auch für Publikum oder eben Dienstleistende, wenn Missstände auftreten, was ist dann zu tun? Also es ist ja ein Verhaltenskodex im Grunde genommen. Und wir haben letztes Jahr eben nach den Skandalen erlebt, dass das ja immer mehr gefordert wird, also dass es zum Standard einer Organisation, eines Teams gehört, diesen schriftlichen Code of Conduct eben auch zu haben. Und für uns ist nur ganz wichtig, dass auch da nicht, also dass alle Menschen in der Organisation, im Team daran eine Möglichkeit haben, beteiligt zu sein. Also dass es da auch einen gemeinsamen Prozess dazu gibt. Den kann ich natürlich beim einfachen Check-in auch machen, dass ich sage, okay, ich habe eine Filmproduktion und ich bringe einfach ein paar Worte rein. Respektvolles Miteinander, wertschätzendes Feedback und welche anderen Bausteine sind euch besonders wichtig und tragt das eben im Team zusammen und ermögliche dann einfach auch ein Gespräch oder eine Verständigung darüber, weil auch was ist wertschätzendes Feedback, da gibt es auch unterschiedliche Interpretationen. Also uns ist einfach wichtig, nicht nur diesen Code of Conduct auf eine Website zu stellen oder in einem Handout den Mitarbeitenden, den Teammitgliedern auszuhändigen, sondern auch die Möglichkeit zu geben, sich da selber mit einzubringen und eben auch das in eigene Worte zu fassen.
Mhm. Sind das in dem Falle auch Sachen, die ihr im Prozess mit begleitet? Ich meine, wir haben ja wirklich gerade diesen Boom, würde ich es schon nennen, von Code of Conduct, das halt überall irgendwie als guter Stempel mit dabei sein muss. Und letztendlich wissen wir aber gar nicht, wenn wir auf diese Seiten gehen und das sehen, ob das so, wie du es gerade sagst, wo ich voll dahinter stehe, das wirklich im Prozess mit den Menschen aus dem Team entstanden ist oder nicht. Ist das etwas, was ihr auch mit begleitet und anbietet, dass ihr dort Hilfestellung gibt?
Ja, das ist ein Angebot, was wir auch machen, auch eine Leitbildentwicklung. Das gehört ja auch zusammen, weil es geht ja am Ende auch um Werte. Also welche Werte teilen wir? Was ist uns wichtig? Und da ist dieses Top-Down. Wir haben jetzt hier einen Verhaltenskodex und klar, daran das geht müssen nicht. Sich jetzt alle halten. Ja. Das funktioniert da nicht, weil es muss ja auch gelebt werden in der Institution, im Set, in der Kulturinitiative. Ja, also da begleiten wir auch, das dann auch was jetzt nicht aus der Hüfte geschossen mal eben in 2 Stunden erarbeitet ist, sondern das muss auch ein Stück weit prozesshaft gestaltet werden und mal sacken gelassen werden, wie bei einem guten Wein, sich mal setzen und dann kann man noch mal drüber sprechen. Aber sowas bieten wir natürlich auch an.
Und andersrum, wenn ihr schon in Organisationen reinkommt, wo es einen Code of Conduct gibt, seid ihr da denn mit vielleicht einem wachsameren Auge unterwegs und schaut mal, ob das hier überhaupt so gelebt wird, wie es verschriftlicht wurde, oder hakt ihr mal nach, wie seid ihr dazu gekommen? Ist das auch was ihr so ein bisschen vielleicht herauskitzelt, ob das auch gemeinsam entstanden ist?
Ja, wir kommen ja sehr neugierig in der Organisation rein, haben uns die Website angeschaut. Ich gucke dann immer schon in den Räumlichkeiten umher. Gibt es einen Tischkicker oder gibt es eben einen Raum für Kaffeepausen etc. und frage dann natürlich auch Dinge nach. Also ich frage dann natürlich immer sehr direkt oder dann hängt auch manchmal ein Leitbild am Kopierer und ich frage dann eben auch das, was hier steht. Erlebt ihr das auch in eurem Alltag? Ist es lebendig? Also könnt ihr euch damit identifizieren? Und dann merke ich natürlich sehr schnell, was los ist in diesen Organisationen, in den Teams auch.
Was war bisher so das Kurioseste, Lustigste oder Schönste, was ihr in solchen Organisationen vorgefunden habt, wo es genau vielleicht um ja so eine Art Teambuilding, gemeinsames Werteverständnis ging, wo ihr gesagt habt, das ist ja eine Knalleridee?
Für mich ist immer, sind diese Warm-ups einfach, also wenn man Warm-up mal anders gestaltet und in die Gruppe hineinhorcht und die Leute sind ja mit Enthusiasmus und mit großer Freude jetzt am ersten Drehtag dabei. Und wenn man diese Warm-ups da mal anders gestaltet und die Leute fragt, wie sie gerne zusammenarbeiten wollen, wie dann dieser Raum aufgeht und wie die dann strahlen und Ideen haben und sich einigen. Und das ist dann einfach von der ganzen Haltung und Tonalität am Anfang so bereichernd und so verbindlich, ja, da geht mir jedes Mal das Herz auf. Das finde ich einfach wunderschön. Und es ist so einfach, das ist eine Sache von 2-3 Stunden.
Lieblings-Warm-up, hast du da was, was du gerne mit reingibst oder was du irgendwo mal miterlebt hast, wo du dachtest, das ist eine schöne Übung zum Einstieg?
Ja, das ist aus dem Facilitation die Faktoren des Gelingens. Also wir haben viel vor und was brauchen wir, damit das hier gelingt? Und das ist eine Fragereihe, das würde jetzt zu weit führen, aber das ist eine Fragereihe, wo jede sich mal Gedanken machen kann und wo das dann zusammen geerntet wird und die wichtigsten 5, 6, 8 Dinge, die werden dann vom ganzen Team übernommen, abgestimmt und dann geht man damit voran.
Und bei dir, Christina, hast du schon mal irgendwas besonders Erinnerungswürdiges erlebt, was halt so mit dem Kontext zu tun hat, irgendwas besonders Lustiges oder Schönes, wo du dachtest, ah, stark, dass sie das so machen, wie sie es machen?
Also meine Lieblingsintervention ist ja immer, Hierarchien zu stören.
Mhm. Wie geht das?
Und Hierarchien stören, das ist jetzt eher so die Überschrift an der Stelle. Ich habe fast 20 Jahre für Berlinale Talents gearbeitet, also war weltweit in der Aus- und Weiterbildung ja mit Filmschaffenden aller Gewerke unterwegs. Und als ich zur Berlinale kam, gab es ja wirklich so diese strenge Hierarchie auch. Wer ist zu welchem Dinner geladen und wer kriegt eine Partyeinladung da und dorthin? Und ich habe das Deinen Schein Dinner initiiert am ersten Sonntag des Festivals und habe gesagt, wir laden da nicht nur den Nachwuchs zu ein, also die Talente, sondern auch Menschen aus der ganzen Filmbranche, und alle haben zu mir gesagt, da kommt keiner. Also es wird niemand am ersten Sonntag von der Berlinale sich mit jungen Filmschaffenden an den Tisch zu setzen. Die haben alle wichtigere Termine. Hm. Und siehe da, dieses Dinner ist da wirklich der Renner geworden, und die Berlinale kriegt immer schon im Sommer Anfragen, dass auch ja wieder eine Einladung für Deinen Schein ausgesprochen wird. Und das ist ein sehr simples Format. Es gibt ein wunderbares vegetarisches Drei-Gänge-Menü und die Talente wechseln die Tische nach jedem Gang. Also das Prinzip ist einfach, wir sind unabhängig von dem Status, den Hierarchien unterwegs und begegnen uns wirklich auf Augenhöhe. Und beim guten Glas Wein oder eben auch beim guten Essen. Und das andere, was ich erinnere, ich habe ja 5 Jahre als interne Beraterin für Organisationsentwicklung für die Berlinale gearbeitet. Und auch da gab es ein schönes Format, es nannte sich Meet and Greet. Und bei Meet and Greet konnte ich eben einen Namen aus einer Box ziehen von einer Mitarbeiterin. Und dann hat die Praktikantin aus dem Panorama vielleicht die Sektionsleiterin von der Perspektive Deutsches Kino getroffen. Also auch ja, da Hierarchie übergreifend. Und die haben gemeinsam entschieden, was sie mit ihrem Meet and Greet machen möchten. Also ob sie zusammen ins Museum gehen, sich auf einen Kaffee treffen. Und da sind auch wirklich schöne Verbindungen entstanden.
Das sind auf jeden Fall Ideen, die ich mir gerne mitnehme. Ich kann mir das bildlich auch super schön vorstellen, Hierarchien zu stören, dass das zu einer deiner Lieblingsbeschäftigungen vielleicht sogar gehört. Und komme mit euch langsam zum Ende. Ihr habt vorhin darüber gesprochen, dass es bei Konflikten manchmal auch Sinn macht, in den jeweiligen Moderationsrunden dem Ganzen einen Titel zu geben. Wenn ihr eurem aktuellen Lebensabschnitt jetzt beruflicher Natur einen Filmtitel geben würdet, habt ihr da gerade einen? Seid ihr gerade an einer bestimmten Stelle mit einem bestimmten Titel unterwegs?
Ja, ich bin ja ein Riesenfan von Dokumentarfilmen.
Ja.
Und Also ich glaube, ich bin gerade in einer Langzeitdokumentation.
Ja.
Es gab ja diesen wunderbaren Film vor ein paar Jahren, Die Kinder von Golzow. Mhm. Und das ist eine Langzeitdokumentation über 44 Jahre.
Ja, Wahnsinn.
Wo der Regisseur Winfried Junge die Kinder aus Golzow über 44 Jahre lang begleitet hat. Und ja, Christine und ich sind jetzt knapp 30 Jahre in dieser Branche, in unterschiedlichsten Positionen, und wir beobachten diese Branche schon sehr lange, und ein Stück weit ist es auch wie so ein Langzeitprojekt, Langzeitdokumentation und Langzeitbeobachtung. Und das wäre, glaube ich, der richtige Filmtitel im Moment für meinen beruflichen Lebensabschnitt.
Ich komme wieder zur griechischen Mythologie. Die Jenny Erpenbeck hat vor 2 Tagen den Booker-Preis für ihren Roman Kairos gewonnen. Und Kairos ist ja auch eine Gottheit in der griechischen Mythologie, also auch wirklich Qualität von Zeit schätzen zu lernen, also im Gegensatz zu Kronos. Und ich habe mir gedacht, naja, was wäre denn jetzt so deine Figur in der griechischen Mythologie, mit der du dich identifizieren kannst, und bin dann auf Athene gestoßen, die als Göttin der Weisheit, der Strategie, des Kampfes, der Kunst, des Handwerks gesehen wird. Und das ist so eine, ja, auch, glaube ich, hat nochmal was mit dieser kämpferischen Haltung auch zu tun, jetzt dieses Fairplay einfach konsequent strategisch aufzubauen und weiterzuführen und all unsere Weisheit, all unser Wissen, was wir einfach aus 30 Jahren Führungserfahrung mitbringen, einfach auch ja zusammenzubringen, das methodisch aufzubereiten. Also das ist so für mich gerade so ein Bild, die Athene.
Ja, ich danke euch für diese beiden starken Bilder und diese Film. Werke, die ihr da schafft, und dass ihr eben in der Filmbranche so stark verankert seid, in der Kultur- und Filmbranche. Ich wünsche euch einen langen Atem und weiterhin die Gelassenheit, die ich jetzt hier auch im Gespräch gespürt habe, und freue mich sehr, dass ich einen kleinen dialogischen Part mit euch übernehmen durfte und die anderen draußen euch ein bisschen besser kennenlernen durften und auch jetzt wissen, was die Initiative Fair Play macht. Und wenn ihr da draußen interessiert seid, noch mehr von den beiden zu erfahren und auch mehr von der Initiative, oder ihr seid interessiert an der Beratung und vielleicht sogar an Workshops, dann schaut doch mal auf der Seite vorbei. Das Ganze verlinken wir natürlich in den Shownotes. Da könnt ihr euch mal durchklicken. Es lohnt sich, und das ist ein super Ansatz, wie ihr schon gehört habt. Sehr wertschätzend, sehr offen. Und ich kann nur empfehlen, euch da mal reinzuklicken und zu schauen, ob das nicht was ist, was ihr auch in eure Organisation mit reinholt. Christine und Christina, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch.
Danke für die Einladung, Susanne. Ich finde euren Podcast ganz toll. Ich höre den ganz viel.
Danke.
Und, wir freuen uns.
Vielen herzlichen Dank, Susanne. Hat sehr großen Spaß gemacht hier.
Mir auch. Und für euch da draußen, ich hoffe, ihr hattet auch eine gute Zeit, und schaut doch mal vorbei, was wir schon alles aufgenommen haben, wer schon alles bei uns war. Und ich freue mich, wenn ihr ein Like da lasst, die Folge teilt und wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.